Hallo und herzlich willkommen zu Domradio, einer Sonderausgabe der Sendung Kopfhörer. Wir sind hier heute in der Kardinal-Frings-Straße in Köln, ganz in der Nähe der Wohnung unseres Erzbischofs. Ich bin aber hier beim emeritierten Kölner Weihbischof Dr. Klaus Dick zu Besuch. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Wir sitzen hier aus einem ganz besonderen Grund, und zwar in wenigen Tagen wird unser Papst Benedikt sein 85. Lebensjahr vollenden. Und wenn man mal so die autobiografischen Werke unseres Papstes liest, dann findet man in einem Buch aus meinem Leben einen Absatz, wo er von der herzlichen Aufnahme hier an der Bonner Fakultät schreibt und dass das unter anderem Freunden zu verdanken ist, wie auch eben zum Beispiel ihrer Person, da sie ihn damals in der Fürstenrieder Zeit, also im Seminar bei München, kennengelernt haben. Herr Bischof Dick, wie war das damals?
Es war damals so, wie es auch heute noch ist, dass das dritte Studienjahr der Theologie nicht in Bonn und auch nicht im Konvikt jetzt durchgelebt werden sollte, sondern dass man an eine andere Fakultät einmal geht, einmal überhaupt, um es das Ganze auch anders mal kennenzulernen, von der wissenschaftlichen Seite her. Damals war aber auch ein wichtiger Grund dafür, dass wir einmal aus dem Behütetsein in dem Konvikt in die Normalsituation der Studenten, die damals ja noch durch Wohnungsnot gekennzeichnet war. Wir hatten zwar im Konvikt auch Szenen, dass die Schwestern, die die Küche versorgten, weinten, weil eben Brot nicht angekommen war, aber es ging eben dann doch darum, dass man im Außensemester also auch sehen musste, wie kann man einigermaßen zurechtkommen und wie kann man in einer solchen Zeit eben dann auch wirklich theologisch noch einen Zugewinn bringen durch eine andere Fakultät. Und das war damals München besonders beliebt, weil München eine hervorragende Besetzung hatte. Denn die Fakultät war von den Nazis aufgelöst worden, konnte deshalb 1945 wieder gut beginnen und alles dann sich an tüchtigen Kräften herholen, sodass damals eigentlich alle Disziplinen sehr gut besetzt waren. Äußerlich gesehen war die Situation noch schwierig erst, weil sowohl das Universitätshauptgebäude bis zum Wintersemester 49-50 nicht zu benutzen war und das Priesterseminar, in dem die meisten, die in München studierten, bayerische Studenten, das Georgianum ebenfalls nicht benutzt werden konnte, ebenfalls verzögert war, sodass alles in dieses Exerzitien oder Bildungshaus Fürstenried untergebracht waren, Professoren, die Münchner Theologen alle. Und wir kamen dann als Freisemestrier dann eben von unserem Privatquartier immer hin zu den Vorlesungen. Und man traf sich natürlich ganz selbstverständlich dann in den Pausen im Park. Und da war dann, und das kann ich vielleicht als erstmal ganz besonders betonen, das erste Mal habe ich den Namen des Heiligen Vaters gehört, damals am Anfang des Sommersemesters 49, bei dem Professor Söhngen, Gottlieb Söhngen, ein Kölner Priester, der dort Fundamentaltheologie las, der dann auch der Doktor und Habilitationsvater von Josef Ratzinger wurde. Er war ein Kölner Priester, der sich auch sehr um die Kölner Theologen mühte. So ging man zu ihm selbstverständlich ins Seminar. Und in einer solchen Seminarsitzung ganz am Anfang, wo man sonst noch weiter keinen kannte, sagte dann dieser Professor, der immer ein kölnisches Hochdeutsch sprach, also der Josef Ratzinger, eine einmalige Begabung.
Was war in dieser Begabung denn so einmalig bei Josef Ratzinger gewesen? Zeichnete er sich durch ein besonderes Wissen aus oder durch eine besondere Herangehensweise an theologische Fragen?
Ja, das war natürlich in der Zeit, als er Theologe, Theologiestudent war, nicht irgendwie nach außen ausgeprägt, sondern da war zum Beispiel durch diesen Professor Söhngen, der auch eine Preisarbeit dann gestellt hatte, die ohne Namennennung, wurde die dann also bewertet, die Eingaben, die dann Josef Ratzinger einfach schon gewonnen hat. Und das war eigentlich, wenn man es jetzt in der Rückschau sieht, diese ganz breite Anlage des Theologischen. Nicht, er war nicht das, und da kommt er auch genau in diese Linie von Professor Söhnin, der sich sehr also empören konnte, wenn man ihm nachsagte, er würde gegen irgendeine Schule oder irgendeine Tendenz des Theologischen polemisieren. Oder, nein, er sagte immer, es ist immer an der thematischen Frage, also worum es sich jetzt handelt, ausgerichtet. Immer nur inhaltliche Gründe. Und offensichtlich hat er das, dieser Professor, dann entdeckt, dass der Student Josef Ratzinger da also ausgesprochen begabt war. Und das konnte natürlich nur sein, indem er unheimlich viel gelesen hat. Und im Priesterseminar in Freising war ja dann auch die Kennzeichnung der beiden Brüder Ratzinger. Sein 3 Jahre älterer Bruder war ja gleichen Semester mit ihm, weil er in der Gefangenschaft gewesen war. Dann nannte man eben den Georg Ratzinger den Musikratz und den Josef Ratzinger den Bücherratz.
Gab es denn also auch neben dem Studium auch noch persönliche Begegnungen zwischen den Studenten? Sie waren ja gemeinsam auch mit Hubert Luthe dort in Fürstenried. Haben Sie auch Josef Ratzinger mal persönlich kennengelernt in einem Gespräch?
Nein, nicht besonders. Also wohl mit Plaudereien, man traf dies und jenes mal in den Pausen, im Park und so weiter. Aber da war dann nicht irgendwie besonders hervorgehoben. Jetzt, sagen wir mal so, gesellschaftliches Miteinander, das war dann eigentlich, waren die Kölner externen Studenten untereinander. Wir trafen uns immer auch mit dem Professor Söhngen.
Das heißt, Sie waren so eine Kölner Clique, kann man sagen.
Ja, kann man sagen.
Gab es außer Professor Söhngen noch andere herausragende Gestalten, wo Sie meinen, die werden sicherlich sowohl Sie als auch die anderen Studenten geprägt haben? Sie sprachen zum Beispiel mal in einem Vortrag von Josef Pascha.
Ja, also das kann man auf jeden Fall sagen. Das brauchen Sie nur nachzulesen in dem Lebensbericht des Heiligen Vaters, wo er die Professoren alle kennzeichnet und damit auch deutlich macht, es waren so gut wie in allen Fächern ausgezeichnete Wissenschaftler und auch, aber muss man dazu sagen, auch ausgezeichnete Priesterpersönlichkeiten zu finden, nicht wahr? Und da lässt sich so schnell ja kein Unterschied feststellen, da muss man aufzählen, nicht? Also sicher war der Exeget Professor Friedrich Wilhelm Meyer bedeutsam, dann auch der Dogmatiker Professor Schlaus, wo es dann ja nachher gewisse Schwierigkeiten gab bei der Habilitation von Josef Ratzinger. Aber das ändert natürlich nichts daran, dass das schon bedeutende Persönlichkeiten waren. Oder wenn ich an den Begründer des Kanonistischen Instituts in München denke, Professor Mörsdorf, da waren sicherlich also prägende Gestalten. Besonders hervorheben müsste man auch den jetzt gerade von Ihnen erwähnten Professor Josef Pascher, der Liturgiewissenschaftler war, Pastoraltheologe, der auch also eine ganz prägende Persönlichkeit war. Für den Heiligen Vater besonders bedeutsam, weil der immer gleichzeitig dieser Pastoralprofessor der Rektor des Georgianums war. Und der dann also die Studenten im Seminar eben entsprechend zu prägen hatte, was auch der Heilige Vater besonders hervorhebt.
Sie nannten gerade schon den Namen Michael Schmaus, der münstersche Dogmatikprofessor, der ja Josef Ratzinger die Habilitation mehr oder weniger zu einem Drama gemacht hat. Er schreibt ja vom Drama seiner Habilitation. Wenn ich das richtig verstehe in dem Buch, scheint es ja so, dass er vieles, was Michael Schmaus zur damaligen Zeit vertreten hatte, als ja nicht mehr ganz aktuell angesehen hatte in seiner Habilitation. Kann man sagen, dass Josef Ratzinger damals ein außerordentlich moderner Theologe war?
So kann man es sagen, obwohl diese Kennzeichnung mit modern und konservativ für die Theologie immer äußerst problematisch ist. In Wirklichkeit war ja das Entscheidende, dass über Bonaventura über die, den also Josef Ratzinger dann seine Habilitation schrieb, dass da eine Tendenz in der mittelalterlichen Theologie aufzufahren war, die nachher nicht mehr so deutlich im Vordergrund stand, wo dann Thomistik und also diese Dominikanertheologie deutlicher wurde. Und es gab eben in München, ich weiß nicht, vielleicht gibt es heute noch, ein Institut auch zur Bearbeitung mittelalterlicher Theologie, das war das Grabmann-Institut. Und die verfochten eben diese andere Linie. Und deshalb war wohl Schmaus also da nicht ganz einverstanden, das heißt mit diesem Teil der Habilitation.
Dann ist es dazu gekommen, Josef Ratzinger wurde Professor in Bonn. Sie hatten sich einige Jahre zwischendurch nicht mehr gesehen, aus den Augen verloren. Und plötzlich kommt Josef Ratzinger wieder nach Bonn. Haben Sie da sofort Kontakt zu ihm gesucht oder wie sind Sie dort zueinander gekommen?
Ja, selbstverständlich, ganz normalerweise. Man musste keinen Kontakt suchen, sondern man traf ihn natürlich dann. Man traf sich auch sogleich. Er hat erst noch im Albertinum gewohnt, weil er keine andere Wohnung hatte als im Konvikt. Da hatte ich auch die ständigen Kontakte zu. Ich war schon damals Studentenpfarrer in Bonn. Und dadurch ergab sich das so selbstverständlich, dass man sich besuchte. Und ich habe ihn natürlich auch in etliche Dinge eingebunden in die Studentenseelsorge, nicht? Da hatte man eben einfach ein vertrautes Verhältnis und das eben auch gerade durch diesen Hintergrund, den gleichen Doktorvater zu haben, also eigentlich auch selbstverständlich war, dass man theologisch nie irgendeinen Dissens hatte, nicht? Wobei ich natürlich sagen muss, selbstverständlich hatte Josef Ratzinger immer, war der immer in der Vorhand bei solchen Dingen. Aber man verstand sich von daher theologisch. Und dabei muss man natürlich bedenken, es war noch nicht das, was dann später in der Theologie durchgebrochen ist, dass es auch, ich nenne es jetzt mal ganz pauschal, eine etwas kirchlich distanzierte Theologie gab. Oder jetzt seitdem gibt. Das war damals nicht so. Es waren ja auch alle Professoren Priester und lebten auch als Priester.
Haben Sie dann einfach auch mal, Sie waren ja schon fertig studiert, und haben Sie dennoch mal auch mal eine Vorlesung von Josef Ratzinger besucht?
Ja, sicher. Josef Ratzinger gab auch Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten oder er trat als Prediger auf, nicht? Und da kam das auch, weil er damals noch ein sehr, sehr jungenhaftes Aussehen hatte, dass er einmal bei einem Semesterschlussgottesdienst auf der Kanzel stehend, die nutzte man ja damals immer noch, gepredigt hat und ich nachher gefragt wurde, seit wann denn Theologiestudenten schon predigen dürften.
Er wirkte also noch sehr, sehr, sehr jung. Können Sie sich denn noch an seine Antrittsvorlesung erinnern? Diese ist ja sehr bekannt geworden durch gewisse Fragestellungen.
Ja, ich muss sagen, ich bin darauf wieder dran in die Erinnerung gekommen, als jetzt, es ist ja noch wieder neu gedruckt worden, als das rauskam. Damals, ich habe das nicht etwa in einer besonderen Weise die ganze Zeit verfolgt. Man wusste eben immer schon, wenn Ratzinger irgendwo drüber spricht, ist es erstklassig.
Es gab aber dann auch noch weitere gute und sehr intensive Kontakte, nämlich eben zum damaligen Kölner Erzbischof Kardinal Frings. Und Kardinal Frings machte ihn dann also auch zum offiziellen Konzilstheologen. Er hat ihn gemeinsam mit Hubert Luthe zum Zweiten Vatikanischen Konzil begleitet. Und er schreibt auch in seinem Buch, schreibt Josef Ratzinger, dass damals eine ungeheure Aufbruchsstimmung auch in Deutschland gewesen ist. Wie haben Sie denn damals den jungen Josef Ratzinger in der Zeit des Aufbruchs des Zweiten Vatikanischen Konzils erlebt, auch als Konzilstheologen?
Ja, so wie er im Grunde genommen immer wahrzunehmen war, nicht in irgendeiner Außenposition, sondern in einer selbstverständlichen, eingeordneten und man muss auch sagen, das Persönliche gar nicht besonders betonenden Bereitschaft eben, da zu sein für den Dienst. Die Kontaktnahme mit Kardinal Frings kam ja dadurch zustande, dass eben außer Josef Ratzinger und mir auch der damalige Sekretär des Kardinals, spätere Bischof von Essen, Hubert Luthe, bei Söhngen promovierte. Und da hatte man den Kontakt und bei einer Gelegenheit hat dann mal der Sekretär Kaplan Lute also den jungen Professor dem Kardinal vorgestellt und dem Kardinal Frings, der damals schon praktisch blind war. Er konnte schon nichts mehr lesen. Und offensichtlich hat das einen Eindruck auf ihn gemacht, auf diesen alten Kardinal. Dann sagen also wie auf Söhnchen eine einmalige Bejahung, nicht? Dass er dann den Professor gebeten hat, ihm mal einen Entwurf zu machen für einen Vortrag, der in der Reihe Vorbereitung des Konzils in Genua, ganz hochrangige Redner, dann versammelt hatte. Und der Kölner Kardinal war gebeten worden, das Thema zu behandeln, das Konzil in der heutigen Situation, also das kommende Konzil auch in Abhebung gegenüber dem Ersten Vatikanum, das ja damals eben auch schon etliche Jahrzehnte zurücklag. Der Vorschlag, den dann der Professor Ratzinger machte, hat dem Kardinal so gut gefallen, dass er es mit ganz kleiner Korrektur etwas Sepp voll übernommen hat und dann anschließend auch den Professor Ratzinger gebeten hat, ob er ihn, den Kölner Kardinal, zum Konzil begleiten würde als Konzilstheologe.
Wie intensiv war denn Josef Ratzinger überhaupt mit den Konzilstexten oder auch mit den Inhalten und Beschlüssen und den ganzen Diskussionen vertraut gewesen?
Ja, so dass man wahrscheinlich keinen in der ganzen Welt finden kann, der vertrauter gewesen wäre. Denn was muss man eben bedenken? Er war nicht nur theologischer Berater eines der Präsidenten des Konzils, Kardinal Frings war ja Präsident, sondern eines blinden Konzilsvaters, sodass alles, was der Kardinal also für das Konzil erarbeiten musste, alles ihm vorgelesen werden musste. Er konnte selbst nichts mehr lesen. Und deshalb kann man ohne irgendeine Übertreibung sagen, es gibt bestimmt kein Wort, das in den Konzilsdokumenten steht, das nicht unter den Augen von Josef Ratzinger gewesen ist. Nicht? Denn der Kardinal Frings war ja darauf angewiesen, dass ihm andere, also Kaplan Lute und dann Ratzinger, eben das erarbeiteten. Nicht? Und der Kardinal hat ja dann auch sich sehr dankbar und lobend über seinen Konzilstheologen geäußert und andererseits der jetzige Heilige Vater ja den Kardinal Frings als geradezu den mustergültigsten Konzilsbischof charakterisiert hat.
Die Zeit in Bonn war ja für Professor Ratzinger nicht allzu lang. Er bekam, als der damalige Professor Volk schließlich Bischof von Mainz wurde, dann einen Ruf nach Münster hin, den er eigentlich erst ablehnen wollte. Aber es gab wohl dann Probleme mit zwei Promotionen an der Bonner Fakultät und erinnerte sich dann da an sein eigenes Drama mit der Habilitation. Haben Sie von diesen Spannungen auch etwas gemerkt an der Bonner Fakultät?
Überhaupt nicht, nein. Das habe ich auch nur von außen erfahren und zum Teil auch jetzt im Rückblick, was da gewesen ist im eigenen, was da Ihr Vater selbst in seinem Lebensbericht schreibt. Damals wusste ich, ich hatte natürlich auch als Studentenpfarrer nicht irgendeinen unmittelbaren Kontakt zur Fakultät, denn die damalige Regelung war auch die, die Studenten, die zur Studentengemeinde gehörten, waren von allen Fakultäten, ausgenommen die theologische, weil die eben im Konvikt anders, vergemeinschaftet waren, nicht?
Josef Ratzingers Vorlesungen in Münster müssen unwahrscheinlich gut besucht gewesen sein. Ich kann mich daran erinnern, ein Arzt hat mir das mal erzählt, dass er während seines Medizinstudiums unter anderem auch zu Ratzinger in die Vorlesungen gegangen ist, obwohl er von einer ganz anderen Fakultät kam. Er hat aber auch selbst gemerkt, wie die Stimmung umschlug. Josef Ratzinger schreibt in seinem Buch aus meinen Erinnerungen ja auch, dass immer wenn er von den Konzilstagungen zurück nach Deutschland kam, die Situation immer aufgewühlter war, sich auch ein antirömischer Affekt gebildet hatte. Wie haben Sie diese Zeit der Aufruhr und auch des Konzils bis hin zu den 68ern selbst in einer Universitätsstadt erlebt? Was war das für eine Situation und wie ist es zu diesem Umschlag aus der Begeisterung zu dieser Aufruhr gekommen?
Das ist natürlich eine ganz schwierige Frage, wie man das jetzt heute historisch, also auch im Sinne der Zeitgeschichte, kennzeichnen soll. für diese ganze Entwicklung gilt, was Kardinal Höffner Seelenangedenkens zu sagen pflegte, hier ist multikausal ein Vorgang zu notieren. Das hat nicht nur einzelne aufweisbare Gründe. Ich habe es miterlebt in der frohen Aufbruchsstimmung, die man aber auch heute im Rückblick nicht übertreiben darf. Nicht wahr? Die Medien hatten sich schon sehr schnell immer auf die Linie begeben. Da kann ja nichts bei rumkommen, denn die Kurie in Rom, der Vatikan hat das ja alles schon gemacht. Als man das nicht mehr halten konnte, hat man dann für den Rest der Zeit dann immer wieder das direkte Eingreifen des Papstes, nicht wahr, als Bedrohung eben dargestellt. Und so habe ich es jedenfalls erlebt bis zum 8. Dezember 1965, wo das Konzil zu Ende ging, hatte man eben in breiten Kreisen eigentlich gesagt, naja, was kann da schon gut bei rumkommen. Ab 9. Dezember haben aber führende Medienleute den Geist des Konzils entdeckt, was das Konzil eigentlich gewollt hätte. Das war schon eine etwas enttäuschende Sache. Dann kam hinzu, das muss man jetzt nüchtern sehen, dass damit die 68er-Bewegung praktisch begann, die dann auch für die Gesamteinstellung eigentlich eine, ich nenne es mal so, Konzilsunfähigkeit innerhalb des Kirchenvolkes hervorbrachte, weil nämlich kirchliche Lehre immer Tradition sein muss und mutig auch das Konzil auch zum Teil weitergeführt hatte, aber die 68er-Bewegung ja dann den Grundsatz hat, alles, was alt ist, ist deshalb abzulehnen, weil es eben alt ist. Das hat sich meines Erachtens in der Kirche sehr verhängnisvoll ausgewirkt.
Haben Sie als Studentenseelsorger dann also auch Erfahrungen mit dieser Bewegung gemacht oder war es in Bonn durchaus gemäßigt?
Also ich war schon nicht mehr Studentenpfarrer. Ich bin 63, also nachdem die erste Konzilsperiode vorbei war, bin ich dann Direktor des Albertinums geworden. Und von daher habe ich es also aus dieser Warte mitgekriegt. Ich habe wohl dann auch im Kontakt mit meinem Nachfolger als Studentenpfarrer damals das mitbekommen, dass in diesen Jahren, das war dann schon 1966 herum, die Studentengemeinden politisiert und links ausgerichtet wurden. Zum Teil so schlimm, dass mein Nachfolger mir gesagt hat, ich weiß gar nicht, was ich als Priester in dieser Gemeinde noch soll. Das waren massive Vorkommnisse, die aber natürlich sich nur immer wieder mal punktuell an das Konzil hielten. Damit aber auch verschränkt waren. Das muss man einfach sehen, dass gerade bei der Liturgie zum Beispiel, wo dann die Auswirkungen des Konzils für die meisten Gläubigen das unmittelbarste war, kam das eben alles zusammen, dass man dann, was der Heilige Vater ja jetzt gerade durch sein Wirken jetzt wieder korrigieren möchte oder wieder in eine richtige Bahn bringen möchte, dass man dann eben statt einer neuen Liturgie eine Willkürliturgie erlebte. Das ist das Problem, was bis heute da ist.
Professor Ratzinger war ja in dieser Zeit inzwischen von Münster auf Empfehlung von Hans Küng nach Tübingen gekommen, ist von dort aus aber dann nach Regensburg gegangen, weil es wohl auch in Tübingen zu einigen Auseinandersetzungen gekommen ist. Viele sagen ja, das sei für ihn ein traumatisches Erlebnis gewesen und unterscheiden daher in einen Ratzinger vorher und einen Ratzinger nachher, der sehr viel konservativer war. Wie stehen Sie zu dieser Einschätzung?
Ja, ich kann das nur kennzeichnen damit, was einmal der Franz Josef Strauß für das politische Leben gesagt hat. Die Mitte ist eine Wanderdüne. Nicht? Diejenigen, die damals also, sagen wir mal in Konzils- oder Vorkonzilszeit, wirklich also gute Sicht auf nötige Reformen oder Änderungen und so weiter hatten, nicht, die sind heute ja fast allen und nachher eben dann auf einmal auf der rechtesten Ecke gelandet, weil eben inzwischen man völlig andere Maßstäbe hatte, wenigstens in den Medien, nicht wahr? Und dadurch ist, ich kann immer nur sagen, also ich habe bei, den Werken von Josef Ratzinger eigentlich keine wesentliche Änderung feststellen können. Man muss natürlich allerdings auch sagen, das geht dann auf die Zeit, wo er Präfekt der Glaubenskongregation wurde. Es wäre doch ein schlechtes Zeichen für eine Persönlichkeit auch des wissenschaftlichen Lebens, wenn ein Professor im Kontext etwa eines Seminars und so weiter theologische Thesen auch durchaus also mal aufgreifen oder behandeln lässt und nachher, wenn er die Verantwortung für die gesamte Situation des Glaubens in der Kirche hätte, überhaupt nichts noch irgendwie an neuen Gesichtspunkten dazu bekäme. Nicht?
Josef Ratzinger schreibt in seinem Buch, dass er die Dissertation von Hans Küng dazu eine Rezension verfasst hatte und schreibt, dass er zwar die theologischen Standpunkte, die sie beinhaltet, nicht unbedingt vertritt, aber mit großem Respekt vor dem Theologen Küng sozusagen steht und durchaus auch als legitim empfindet, wenn es zwei verschiedene Positionen gibt, und schreibt auch davon, dass das Verhältnis der beiden doch an der Tübinger Fakultät sehr, sehr kollegial gewesen sei. Heutzutage gibt es ja, sag mal, sind die Gräben zwischen Hans Küng und Josef Ratzinger, sprich Benedikt dem 16., wahrscheinlich so tief, wie sie zuvor noch nie gewesen sind. Wie erklären Sie sich dieses Auseinanderdriften?
Ja, ich möchte jetzt hier dazu nicht konkret Stellung nehmen, sondern wenn ich das etwas kennzeichnen sollte, wie dieses Verhältnis also zwischen den beiden ehemaligen Professorenkollegen und dem jetzigen emeritierten Professor Küng und dem Heiligen Vater ist, das würde für Küng nicht sehr günstig ausfallen, was ich dazu zu sagen hätte.
1977 schließlich ist der Regensburger Professor Josef Ratzinger dann zum Erzbischof von München und Freising ernannt worden. Sie selbst waren bei seiner Bischofsweihe dabei. Sie waren zu diesem Zeitpunkt schon 2 Jahre lang Bischof und damit war aus dieser Trias Lute, Dick, Ratzinger nun auch der 3. Söhngen-Schüler dann Bischof geworden. Was war das damals für ein Gefühl? Mit welchen Gefühlen sind Sie nach München gefahren?
Ja, mit dem Gefühl, dass der Professor Ratzinger mir zur Bischofsweihe geschrieben hatte, was würde unser Doktorvater eben doch froh sein, dass nun 2 seiner Schüler die Mitra in Köln tragen. Schade, dass ich nicht mehr in Bonn bin, sonst wären wir noch in der Dreierverbindung enger da. Und dann wurde er eben 2 Jahre später selbst Mitra-Träger und was für einer.
Was war das für eine Feier, die Bischofsweihe?
Ja, das war wirklich eine großartige, weil wir überhaupt, für mich ist Bischofsweihe einer der Höhepunkte des kirchlichen Lebens, weil man kaum irgendwie sonst das so unmittelbar erlebt, was apostolische Kirche ist. Das haben wir jetzt wieder vor 3 Wochen bei der Bischofsweihe von Weihbischof Schwaderleib erleben können. Und ich habe viele Echos bekommen. Da geht es eben gerade nicht um Personen, sondern da geht es um das, was ein Amt in der Kirche ausmacht, wenn es eben Weiheamt ist. Nicht? Und der Priester, der ja den Dom betritt, noch eben als Priester und den Dom verlässt als Bischof, der hat sich ja dann nicht als Person geändert, aber ist was in seiner Aufgabe und eben dann auch in der Wahrnehmung anderer eben einfach etwas Bedeutsameres oder sagen wir mal so, etwas noch Markanteres geworden, das kann man da erleben. Und deshalb sage ich also, das war natürlich bei der Bischofsweihe von Erzbischof Ratzinger auch das Besondere, dass er eben so direkt zum Erzbischof geweiht wurde, nicht vorher schon anderswo Bischof war oder Weihbischof gewesen ist. Nicht? Das haben wir hier in Köln nur einmal erlebt, bei Kardinal Frings, der auch eben vorher Regens des Seminars war und dann direkt zum Erzbischof geweiht wurde. Das bringt dem Ganzen noch einen besonderen Akzent, weil der neu geweihte Bischof eben jetzt nicht nur in der Nachfolge der Apostel eben steht, sondern auch sogleich ein ganz wichtiges Moment des apostolischen Amtes dann konkret wahrnimmt.
War es dennoch nicht etwas bedauerlich, dass jetzt die akademische Laufbahn des Josef Ratzinger damit beendet war?
Ja, das kommt darauf an, wie man so etwas beurteilt, nicht? Also ich kann von mir aus nur sagen, es war einer der glücklichsten Augenblicke meines Bischofslebens, als ich bei der Bischofskonferenz dann im Herbst 1977 den Kardinal Ratzinger da in der Bank der Kardinäle und Erzbischöfe sah. Ich habe das für sehr gut gehalten. Natürlich muss man umgekehrt dann sagen, die eigentliche Bedeutung, nicht wahr, als Theologe, die kann, muss natürlich etwas zurücktreten, aber gerade der Erzbischof und Kardinal Ratzinger, der hat ja nun mehr als deutlich gezeigt, dass ein hier in Köln einmal gefallenes Wort eines Generalvikars, dass die Mitra das Löschhorn der Wissenschaft sei, nicht zutrifft.
Lange war er dann ja nicht Erzbischof von München und Freising. Er ist ja relativ rasch dann nach Rom berufen worden als Präfekt der Glaubenskongregation. Hier hat er sich allerdings doch, ich sag mal, einen Ruf eingebracht, zumindest als Hüter des Glaubens, als Panzerkardinal haben ihn doch einige Kritiker dann auch schließlich bezeichnet. Was glauben Sie, hat er diese Herausforderung gern angenommen? Ist das ein eher unbequemes Amt oder wie muss man das jetzt in etwa bewerten, diesen Ruf nach Rom hin?
Ja, es ist natürlich mehr als unbequem, nicht? Weil nämlich er diese Aufgabe hat. Er hat mir mal gesagt, du musst dir mal vorstellen, was ich von der ganzen Weltkirche auf den Schreibtisch bekomme. Alle nun wirklich ganz üblen Vorkommnisse, nicht? Das ist natürlich eine Belastung. Und ihm dann vorzuwerfen, er habe da also bis hin zu dem Diktum Panzerkardinal nur eine ganz eine rigide Stellungnahme. Ja, und da muss man einfach sagen, man darf auch einem Heiligen Vater und erst recht dann einem Kardinal für der Glaubenskongregation nicht vorwerfen, dass er katholisch ist.
Unter anderem gibt es ja diesen Punkt, die Befreiungstheologie in Lateinamerika. Hier hat Josef Ratzinger dann nochmal in einer späteren Auflage seines Buches Einführung in das Christentum noch einmal Stellung dazu bezogen. Vielfach wird ihm ja auch vorgeworfen, er habe ganz bewusst die Befreiungstheologie verurteilt, ausgebremst und dadurch der katholischen Kirche, der römisch-katholischen Kirche in Lateinamerika einen ganz, ganz schweren Stand eingehandelt. Wie beurteilen Sie das Verhältnis von Rom zur Theologie der Befreiung in Lateinamerika?
Ich bin nicht kompetent genug dafür, um das präzise jetzt beurteilen zu können. Es ist eben ja auch das Zeichen, das ist ja gerade eben in unserer heutigen Medienwelt eben das Typische, man urteilt über Dinge, und dass man wirklich letztlich kompetent ist. Ich wage dazu nichts zu sagen. Ich kann nur eben sagen, also wenn der Kardinal Ratzinger da also entsprechende, sagen wir mal, Vorsicht für geboten hielt, dann darf man sicher sein, dass das nicht leichtfertig ist. Und dann muss man zweierlei bedenken. Erstens mal, auch das hat er mal gesagt in einem Gespräch, das, was von Glaubenskongregation kam, war ja nicht immer nur einfach Ratzinger, sondern es ist immer das Gremium der Kardinäle, das sind 10 oder 12, die also einen Beschluss fassen. Und das dann oft auch, was dann als Äußerung des Papstes gilt, so habe ich es jedenfalls empfunden, dass der Kardinal Ratzinger sich auch manchmal ruhig also als Zielscheibe für die Pfeile dann einfach bereithielt, um den Heiligen Vater selbst ein bisschen, sagen wir, aus den direkten Hassorgie rauszuholen. Und das Zweite, was man dazu sagen muss, das habe ich immer gesagt schon, wenn man behauptet, dieser Kardinal Ratzinger sei also so ein Panzerkardinal und so, dann habe ich immer gesagt, dann haben Sie keinen halben Satz mit dem mal gesprochen. Sonst können Sie sowas nicht sagen.
In der Tat, viele, die zum ersten Mal mit Josef Ratzinger oder später mit Benedikt XVI. Selbst persönlich gesprochen haben, waren hinterher beeindruckt von der Bescheidenheit dieses Mannes. Jeder Papst ist sehr gut beraten, wenn er starke Männer im Hintergrund hat. Wie schätzen Sie den Einfluss von Kardinal Ratzinger auf das Pontifikat Johannes Pauls II. Ein?
Ja, sicher weitestgehend ganz wichtig. Man sagt ja auch immer, ich kann es nicht konkret beantworten, dass Johannes Paul schon mal geäußert habe, dass er also den Kardinal Ratzinger also ganz wesentlich also als Berater hatte.
2005 schließlich wurde dann aus Kardinal Ratzinger schließlich Papst Benedikt der 16. Was war Ihr erster Eindruck? Sie haben wahrscheinlich noch in Erinnerung, es wurde wochenlang, wurde schon gesprochen, wer wird der neue Kardinal Ratzinger, galt als ganz großer Favorit, aber keiner hat wirklich geglaubt, dass er dann doch tatsächlich Papst würde. Als dann schließlich sein Name von der Loggia des Petersdomes genannt worden ist, was ging da in Ihnen vor?
Ja, jetzt muss ich sehr persönlich werden. Ich halte diesen Moment für einen der glücklichsten meines ganzen Lebens. Erst recht Erzbischof. Denn ich habe immer ein in keiner Weise eingeschränktes positives Verhältnis zum Nachfolger des heiligen Petrus gehabt, egal wer das ist. Das hatte sich unter Johannes Paul so gesteigert, weil ich ihn schon kannte, er Papst war, als Kardinal von Krakau. Und da war eben auch schon so eine Besonderheit, nicht die letzte Begegnung bei einem Ad Limina-Besuch, bei dem schon schwer kranken Papst Johannes Paul, war dann, als wir vorgestellt wurden, da sagte er, als es unser Kardinal mich vorstellte, nur einfach, den kenne ich. Und das war also dafür so eine Kennzeichnung, dass immer, wenn man ihn traf, sprach er einen drauf an, Köln und so weiter. Und da habe ich nun angenommen, das kann sich überhaupt nicht mehr toppen. Nicht wahr? Erstens mal wird der neue Kardinal, der dann Papst wird, jünger sein als ich. Erstens werde ich den nicht kennen. Ich kannte die Kardinäle dann gar nicht mehr so, wie man das früher hatte. Und dann habe ich mir gedacht, der Höhepunkt wird sein, wenn du mal nach Rom kommst und der Papst begrüßt dich oder du wirst ihm vorgestellt, dass er vielleicht auf Deutsch sagen kann, ach, Köln, ja, war ich auch mal. Da ist ja der schöne Dom. Das wird Höhepunkt sein. Und stattdessen, ja, kam nun es völlig anders, nicht, dass ich, ja, dass der Heilige Vater mich sogar begrüßte und sagte, das ist die Szene da, ich freue mich, dass du da bist, sagte er mir. Sie können sich vorstellen, dass ich das nicht nur als Höflichkeitsfloskel gewertet habe.
Das heißt, Sie haben also auch nach seinem Weggang nach Münster, also von Bonn, immer den Kontakt auch gehalten, regelmäßig?
Nein, also der Kontakt ist wieder gekommen dann, als er Erzbischof von München wurde. Zwischendurch war dann, man schrieb sich mal bei dieser Gelegenheit, aber sonst nicht. Nicht? Wir haben uns dann eben, als er dann Erzbischof war, dann wurde es intensiver. Seitdem duzen wir uns auch, seitdem mehr, vorher nicht. So näher kannten wir uns nicht. Aber die Bischöfe, die sowieso untereinander, jetzt, früher war das nicht, als ich in die Konferenz kam, war es noch nicht so, aber dann ist es üblich, dass die älteren Mitglieder den Neukommenden das brüderliche Du anbieten.
Ist das auch heute noch so, wo er Papst ist?
Ja, ja, ja.
Die Euphorie hier in Deutschland war ja groß 2005. Aus dem Panzerkardinal wurde plötzlich Papst Benedikt der 16. Die Bild-Zeitung titelte, wir sind Papst. Und selbst große Kritiker des Theologen Josef Ratzinger meinten, dieser Papst ist vielleicht für so manche Überraschung gut. Waren diese Erwartungen überzogen? Gingen die Erwartungen in eine falsche Ecke? Oder was war Ihr Gefühl, als Sie plötzlich diese vielen wohlmeinenden Erwartungen und Kommentare zu Beginn des Pontifikats Papst Benedikt des 16. gelesen und gehört haben?
Ich war überrascht, positiv überrascht, war mir aber immer schon darüber klar, dass das keineswegs die allgemeine, tiefere Meinung aller in der Kirche hier in Deutschland wäre, nicht? Und vor allem auch nicht aller Theologen. Das war mir schon immer klar, das wird eines Tages, wird man mit dem Papst Ratzinger nicht völlig anders empfinden, also dem Papst gegenüber, als mit dem Professor und Kardinal Ratzinger, ne?
Es sind ja einige Dinge passiert im Zuge des Pontifikats, die Regensburger Rede beispielsweise, aber auch dann Dinge, die dann doch für so manche negative Schlagzeile gesorgt haben, wie zum Beispiel die Aufhebung der Exkommunikation von 4 illegal geweihten Bischöfen der Piusbruderschaft, dann aber auch die weitergehende Freigabe der alten Messe als sogenannte außerordentliche Form. Vielen war dann plötzlich klar, hier gibt es doch keine Überraschung. Regierung und auch in der Ökumene ist nichts mehr zu erwarten. Er ist doch der alte Kardinal Ratzinger, der alte Professor Ratzinger geblieben. Ist das für Sie eher mehr so die Einsicht, ja, er ist wirklich der Alte geblieben, er ist sich selbst treu geblieben? Oder was ist Ihre Antwort auf diese Einstellung?
Ja, es ist einfach nicht eine Einstellung, sondern eine Unterstellung. Was ich eben schon sagte. Erstens, man darf dem Papst nicht vorwerfen, dass er katholisch ist. Man darf von ihm auch nicht etwas erwarten, wozu er gar nicht berechtigt ist. Man muss bedenken, Johannes Paul hat ja, soweit ich sehe, erstmalig in der Kirchengeschichte in feierlicher Form erklärt, was er nicht kann, nämlich Frauen zum Priestertum zulassen. Und der jetzige Heilige Vater hat das ja jetzt nochmal wieder betont. Das in die Willkür des Papstes zu geben, ist einfach absolut falsch. Nicht? Deshalb sind für mich die Überraschungen in dem Sinne, aber nicht im Sinne, dass sowas hätte ich nie erwartet, aber bin sehr froh, dass es gekommen ist, in welcher vorsichtigen, aber sehr doch ganz wesentlichen Weise er Einfluss zu nehmen sucht auf das gesamte kirchliche Leben. Bester Beweis, das Jahr des Glaubens. Da habe ich geäußert, es ist also, als wäre der Heilige Vater hier einfach Pfarrer in einer unserer normalen Gemeinden und täte seinen Dienst, dann könnte man sagen, ja, der hat es richtig erkannt. Alles, was heute an Schwierigkeiten innerhalb der Kirche ist, geht, wenn es das Wesentliche betrifft, immer auf den Glauben. Und der müsste mal wieder deutlicher werden.
Was glauben Sie, was können denn die Gemeinden tun für das Jahr des Glaubens?
Die könnten alles tun. Wir haben an sich eine Situation, wie sie selten so positiv war. Ich habe ja viel Kontakt zu jungen Leuten und merke, dass also so diese Skepsis gegenüber der Kirche bei jungen Leuten gar nicht mehr, dass die eben ehrlich auf Glauben hingehen. Nicht? Wir haben dieses Schreckliche, durch die Medien auch immer noch potenzierte Gefühl, dass die Kirche erstmal eine Kraft in der allgemeinen Gesellschaft ist. Und genau das erkennt der Heilige Vater und hat er immer erkannt, dass es Unsinn ist. Nicht? Die Kirche wäre nichts, wenn es nicht den Glauben gäbe. Und eine Gemeinschaft von Kirchenmitgliedern, die nicht Glaubensübereinstimmung ist, wäre überhaupt nichts wert.
Zum Glaube gehört auch Dialog. Die Kirche in Deutschland hat ja einen Dialogprozess ausgerufen. Allerdings zeigte sich so mancher doch enttäuscht beim letzten Besuch des Papstes hier in Deutschland, dass Papst Benedikt in keiner seiner Ansprachen auf diesen Dialogprozess eingegangen ist. Stattdessen hat er in Freiburg von einer Entweltlichung gesprochen. Wie schätzen Sie das ein? Hat er sich hier einfach nicht zum Steigbügelhalter der Erwartungen machen lassen oder hat er es schlichtweg ignoriert, was hier in Deutschland vor sich geht im Augenblick?
Ja, hier kann ich mich einer scharfen Stellungnahme nicht entziehen. Dialog, so wie man ihn da allgemein erwartet, ist der blanke Unsinn. Nicht? Also großartig zu behaupten, wir müssen über alle Fragen sprechen, das ist Unsinn. Nicht? Als Bischof oder auch insgesamt als Verkünder, als Vater und Mutter in der Familie oder als Religionslehrer kann ich nicht darüber dialogisieren, ob etwas Glaubenswahrheit ist oder nicht, sondern allenfalls, wie kann ich es anbringen? Wie kann ich es erklären? Aber zur Disposition stellen ist das Gegensatz zur Struktur der kirchlichen Verkündigung. Die heißt nämlich gelegen oder ungelegen, die Wahrheit verkünden. Und für mich ist das Ganze auch deshalb sehr belastet, weil wir ja überhaupt ich habe ja letztens im Interview in der Tagespost mal darauf hinweisen können, wir haben eine sehr, sehr schlechte Dialogsituation heute auch. Denn das geht auch bei den normalen Talkshows und so weiter, geht es ja nie darum, dass man von der anderen Seite noch eine Bereicherung bekommt oder gegen eine einseitige eigene Meinung dann auf einmal etwas Abgewogeneres sagt, sondern es geht immer nur darum, den eigenen Standpunkt durchzusetzen. Und dann sagt man eben, meinetwegen, wir brauchen mehr Demokratie beim Bahnhof in Stuttgart, nicht wahr? Und wenn man dann sagt, ja gut, dann muss man eine Abstimmung darüber machen, dann gibt es eben einige, die sagen, ja, die Abstimmung kann sein, wie sie will, wir bleiben bei dem Alten. Und etwas Ähnliches sehe ich als Gefahr in diesem sogenannten Dialogprozess, dass man nur um die Fragen wie Priesterweihe der Frau oder Zölibat und so weiter alles aufs Tapet zu bringen, dass man dann so tut, als wäre man an einer wirklichen Vertiefung interessiert. Denn wer heute noch, das darf ich auch mal scharf sagen, wer heute noch das Thema Zölibat als ein Diskussionsthema nimmt, hat die ganze Entwicklung der letzten 50 Jahre nicht miterlebt.
2005 hieß es Papst Benedikt XVI. Möglicherweise ein Übergangspapst. Papst Benedikt feiert jetzt am Montag die Vollendung seines 85. Lebensjahres und wenige Tage später ist es genau 7 Jahre her, dass dieser Papst das Petrusamt innehat. Kann man hier noch von einem Übergangspapst sprechen oder wie würden Sie die Amtszeit, diese 7 Jahre Papst Benedikt für unsere Kirche charakterisieren?
Ja, also Übergangspapst ist schon mal sehr im Schwange gewesen, also diese Bezeichnung, als Johannes der 23. Papst wurde. Und es ist natürlich völlig anders gekommen als nur Übergangszwischenlösung, sondern er hat die entscheidenden Impulse gegeben, auch mit dem Konzil. Und ja, jetzt bei Benedikt ist es ja so, er hat ja schon jetzt auch das Lebensalter seines Vorgängers überschritten und eben auch schon seit bald 3 Jahren die Pontifikatszeit dieses anderen Übergangspapstes, Johannes des 23. überschritten. Also rein zeitlich darf man das nicht mehr machen. Im Übrigen ist das immer eine sehr, sehr windige Angelegenheit, nicht ein Übergangspapst. Was soll das, nicht? Wenn der liebe Gott, der hat den 68-jährigen Kardinal Pecci damals, als der 1878 Papst wurde, den hat er noch silbernes Papstjubiläum feiern lassen, der liebe Gott, nicht? Der ist über 90 geworden, nicht?
Was machen Sie am Montag? Rufen Sie in Rom an, schreiben Sie Benedikt eine Karte?
Nein, ich habe ihm schon geschrieben. Zu solchen Anlässen schreibe ich immer, und nicht eine Karte, sondern einen Brief.
Ganz herzlichen Dank, Herr Bischof Dick, dass ich bei Ihnen sein durfte. Und Ihnen, liebe Zuhörer, ganz herzlichen Dank fürs Zuhören. Das war Domradio, eine Sonderausgabe der Sendung Kopfhörer zum Geburtstag, zum 85. Geburtstag unseres Papstes Benedikt dem 16. Herzlichen Dank fürs Zuhören und machen Sie es gut.